Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen und ich freue mich mit euch heute in das Wort Gottes hineinzuschauen. Ich habe ein Bild beim Anfang mitgebracht. Genau, ich weiß nicht, ob euch dieses Bild bekannt ist. Vielleicht, auf jeden Fall, dieses Flugzeug schwimmt nicht einfach so im Wasser und auch nicht, es ist auch keine Insel, wo man vom See hinschwimmt, sondern es ist ein Flugzeugabsturz. Ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnern kann. Es ist schon ein paar Jahre her. Es war am 15. Januar 2009. Also ja, da war ich noch 8. Und da ist dieser Airways-Flug 1549 im Hudson River notgelandet. Vielleicht hat es jemand damals mitbekommen in den Nachrichten, vielleicht nicht. Aber eigentlich war es damals ein ganz normaler Flug. Ja, dieses Flugzeug ist gestartet und kurz nach der nach dem Start sind mehrere Vögel in beide Triebwerke reingeflogen. Das heißt, beim Starten sind beide Triebwerke kaputt gegangen und dann nach dem Starten ist ungefähr dieses Flugzeug mit 60 Tonnen und 155 Menschen an Bord ohne Triebwerk gewesen, ohne Antrieb. Und so schwebt dieses schwere Flugzeug mit so vielen Menschen über einer Stadt, über New York, und da über viele Menschen auch leben. Und dieser Pilot Chesley Sullenberg flog diese Maschine. Und der hat nicht viel Zeit gehabt. Ich meine, er ist nicht hoch gewesen. Er war vielleicht ungefähr 1000 Meter über dem Boden. Und so fliegt er mit diesem Flugzeug. Und er weiß, er hat wenig Möglichkeiten. Er kann sich jetzt überlegen, wohin fliege ich jetzt? Er hat aber nicht viel Zeit zu überlegen. Er hat auch keine Zeit, die Entscheidung aufzuschieben, sondern er fliegt mit diesem Flugzeug und weiß, okay, wohin geht's jetzt? Drehe ich um? Fliege ich zurück zu diesem nächsten Flughafen oder zu einem anderen Flughafen, lande ich dort, was mache ich jetzt? Und er weiß, wenn er irgendwie die falsche Entscheidung trifft und abstürzt, dann stürzt er nicht über einem Feld ab und tötet dann nicht nur die ganzen Passagiere im Flugzeug, sondern er stürzt über einer Stadt ab. Und wer weiß, wo er da hineinfliegt. Und so fliegt dieses Flugzeug und er trifft eine Entscheidung. Er trifft eine Entscheidung und diese Entscheidung war, im Wasser zu landen, in diesem Fluss zu landen. Und diese Entscheidung war, ja, hat sehr viel Mut gebraucht, weil er wusste auch, Flugzeuge im Wasser zu landen ist auch nicht so leicht, weil viele Flugzeuge, die es versucht haben, sind kaputt gegangen, sind zerbrochen und da sind auch alle Leute gestorben. Und so, ja, hat dieser Pilot diese Entscheidung getroffen. Er fliegt nicht zurück zum Flughafen, sondern er landet in diesem Wasser. Und er hat die Entscheidung getroffen und hat sie auch nicht nochmal revidiert, sondern er hat die getroffen, hat diese Entscheidung mit ihren Konsequenzen getragen. Aber fällt es uns nicht deswegen genauso schwer, Entscheidungen zu treffen, weil wir eben oft diese Konsequenzen nicht tragen wollen? Wir wollen oft diese Konsequenzen nicht tragen, weil wir denken, okay, wenn ich jetzt falsch entscheide, wie dieser Pilot, dann können alle sterben. Wenn ich jetzt falsch entscheide und wenn ich dies oder jenes falsch mache, dann sind vielleicht schwere Konsequenzen da. Vielleicht willst du mit dieser Person nicht über dieses eine Thema sprechen. Vielleicht willst du diese Freundschaft nicht irgendwie, ja, ehrlich sein und willst vielleicht nicht Dinge ansprechen, weil du weißt, es könnte kaputt gehen. Es könnte sein, dass diese Freundschaft nie wieder mehr eine Freundschaft bleiben wird. Vielleicht setzt du das deswegen nicht aufs Spiel. Vielleicht denkst du dir, ich gehe nicht in die Seelsorge, weil ich eigentlich keine Lust habe, dass irgendjemand in meinem Leben rumwühlt und irgendjemand mir sagt, welche Sünde ich habe. Und du willst diese Konsequenz nicht tragen. Und vielleicht sitzt du auch da und denkst dir, ich will eigentlich diese ganzen Social-Media-Accounts nicht löschen, weil, hey, wenn ich das alles gelöscht habe, dann bin ich nicht mehr up-to-date. Dann weiß ich auch nicht mehr, was los ist. Und dann habe ich diese Konsequenz davon. Und vielleicht muss ich diese Konsequenz Monate, Jahre lang tragen. Und alle wissen alles Bescheid und ich weiß irgendwie nichts. Oder was ist auch mit der Partnerwahl? Vielleicht, ja, fehlt dir der Mut, etwas anzufangen oder etwas aufzuhören, weil du denkst, hey, das ist eine Entscheidung, die mein ganzes Leben lang beeinflussen wird. Und diese Konsequenz, ja, will ich vielleicht nicht tragen. Und deswegen habe ich auch die Predigt überschrieben mit: Traust du dich zu entscheiden? Traust du dich zu entscheiden? Und ich glaube, dass unser Problem oft ist, dass wir nicht den Glauben haben und nicht das Vertrauen zu Gott haben, Entscheidungen zu treffen. Wie gesagt, denn wir wollen oft nicht diese Konsequenz tragen. Oder vielleicht haben wir einfach Angst vor der Konsequenz, Angst davor, die falsche Entscheidung zu treffen. Aber ich glaube, der Glaube heißt nicht zu glauben, ungeachtet der Beweise, sondern es heißt zu gehorchen, ungeachtet der Konsequenzen. Und genau diesen Punkt, den wir so oft im Alltag erleben, dass wir eine Entscheidung treffen müssen, es aber irgendwie doch nicht können oder nicht wollen, genau vor so einem Punkt stand auch Josua. Josua, der dieses Volk Israel jetzt in das verheißene Land hineinführen will, steht mit diesem Volk, 1,5 bis 2 Millionen Menschen, und steht vor einem Jordan, steht vor diesem Land und weiß, hey, er muss Entscheidungen treffen. Er muss dieses Volk anführen und er muss sagen, wo es lang geht, aber er muss auch jede Konsequenz seiner Entscheidung tragen. Wie geht es weiter? Wohin geht der Weg? Wie werden wir das machen? Und all diese Entscheidungen, die musste Josua treffen. Und Josua hat eines gemacht, er hat diesen Mut bewiesen. Er hat diesem Wort Gottes vertraut, indem er diese Konsequenz auch getragen hat. Er wusste nicht, wie es ausgeht, aber er hat Gott vertraut, dass es gut ausgehen wird. Er hat Gott vertraut, dass diese Konsequenz, die vielleicht daraus entsteht, eine Konsequenz sein wird, die ja gut ist. Und deswegen ist auch mein Wunsch heute, wenn wir nach der Predigt nach Hause gehen, dass wir darüber nachdenken. In welchem Lebensbereich gibt es Entscheidungen, die ich nicht treffen will? In welchem Lebensbereich fehlt mir der Mut? Wo habe ich Angst? Und wo schiebe ich Entscheidungen auf, wo ich ganz genau weiß, eigentlich muss ich sie treffen. Eigentlich weiß ich auch, wie ich sie treffen soll, aber doch fehlt mir der Mut dazu. Und so habe ich ja zwei Voraussetzungen mitgebracht. Die erste ist, dass wir Gott kennen müssen, um mutig zu sein. Wir müssen auch Gott vertrauen. Aber ich habe auch zwei Verheißungen mitgebracht, die Gott uns gibt. Und das ist, dass Gott dich erhöhen wird. Gott wird uns erhöhen, wenn wir mutig sind, wenn wir ihm vertrauen. Aber das Wichtigste ist, dass Gott darin verherrlicht wird. Und so, ja, lasst uns hineinsteigen. Ihr dürft auch gerne schon mal aufschlagen, Josua Kapitel 3. Und ich will mit dem ersten Punkt starten. Du musst Gott kennen, um mutig zu sein. Und damit wir uns besser hineinversetzen wollen oder können, will ich nochmal den ersten Vers von Josua Kapitel 3 lesen. Ihr dürft gerne aufschlagen, Josua Kapitel 3, Vers 1. Da machte sich Josua früh morgens auf und sie brachen auf von Sittim und kamen an den Jordan, er und alle Kinder Israel. Und sie übernachteten dort, ehe sie hinüberzogen. Das letzte Mal haben wir uns die Geschichte von Rahab angeschaut und wir haben uns angeschaut, wie sie wusste, nur Gott allein kann sie retten und nur er ist in der Lage dazu, sie am Leben zu lassen. Und sie hat an diesen Gott geglaubt. Und sie wusste, sie ist in einer hoffnungslosen Situation. Und wir erinnern uns noch an diese zwei Kundschafter, die in Jericho waren und wieder zurück zu Josua gekommen sind. Und hier eine kleine Randnotiz. Ich würde mir denken, wenn ich Kundschafter aussenden würde, um ja ein Land auszuspionieren, dann würde ich gerne wissen, wie sieht die Stadt aus? Welche Möglichkeiten haben wir? Welche Eingänge gibt es? Wie viele Leute sind da? Wie sind die militärisch aufgestellt? Also irgendwelche Informationen, die mir auch wirklich was bringen, aber eigentlich haben die nur gesagt, die Kundschafter, dass die Bewohner verzagt sind. Ja, eine sehr spannende Randnotiz, aber so sind diese Kundschafter zurückgekommen zu Josua und Josua weiß, okay, jetzt geht's los. Jetzt geht der Einzug ins Land los und Josua zieht mit diesem Volk an den Jordan. Und er lagert mit diesem Volk am Jordan. Ich weiß nicht, wie weit sie weg waren, ob sie den Jordan direkt gesehen haben, ob es vielleicht noch ein Kilometer war oder zwei. Das wissen wir nicht, steht nicht in diesem Text. Aber jetzt ist Josua mit diesem Volk vor diesem Jordan. Nun, und so ging es zumindest mir. Ich denke mir so, wenn wir jetzt so uns hineinversetzen in die Situation von Josua, dann würde ich jetzt denken, jetzt kommt so im Text, so spricht der Herr. Und jetzt kommt die klare Anweisung, mach dies und jenes und mach es so und so und so und so. Und wenn wir aber diesen Text lesen, wir lesen ihn gleich, dann sehen wir, das kommt gar nicht so. Gott spricht irgendwie gar nicht zu Josua so direkt, wie ich das erwarten würde. Und ich will mal dieses ganze Kapitel vorlesen und ich bitte euch, versucht mal darauf zu achten, wann und wie viel spricht Gott in diesem Kapitel. Also wörtliche Rede von Gott selbst. Und ich lese ab Vers 2. Und es geschah am Ende von 3 Tagen, da gingen die Vorsteher mitten durchs Lager. Und sie geboten dem Volk und sprachen, sobald ihr die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, seht und die Priester, die Leviten, sie tragen, so sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Doch zwischen euch und ihr soll eine Entfernung von etwa 2000 Ellen an Maß sein. Ihr sollt ihr nicht nahe kommen, damit ihr den Weg wisst, auf dem ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg früher nicht gezogen. Und Josua sprach zum Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Und Josua sprach zu den Priestern und sagte: Nehmt die Lade des Bundes auf und zieht vor dem Volk hinüber. Und sie nahmen die Lade des Bundes auf und zogen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua: An diesem Tag will ich beginnen, dich in den Augen von ganz Israel groß zu machen, damit sie wissen, dass ich, so wie ich mit Mose gewesen bin, mit dir sein werde. Und du sollst den Priestern, die die Lade des Bundes tragen, gebieten und sprechen: Wenn ihr an das Ufer des Jordan kommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Kindern Israel: Tretet herzu und hört die Worte des Herrn eures Gottes. Und Josua sprach: Hieran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist und dass er die Kanaaniter, die Hethiter, die Hevititer, die Perisiter, die Girgasiter, die Amoriter und die Jebusiter gewiss vor euch vertreiben wird. Siehe, die Lade des Bundes des Herrn der ganzen Erde zieht vor euch her in den Jordan. Und nun nehmt euch 12 Männer aus den Stämmen Israels, je einen Mann für den Stamm. Und es wird geschehen, wenn die Fußsohle der Priester, die die Lade des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordan ruhen, so werden die Wasser des Jordan, die von oben herabfließen, fließenden Wasser abgeschnitten werden und sie werden stehen bleiben wie ein Damm. Und es geschah, als das Volk aus seinen Zelten aufbrach, um über den Jordan zu ziehen, als die Priester die Lade des Bundes vor dem Volk hertrugen. Und sobald die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in den Rand des Wassers tauchten, der Jordan aber ist voll über all seine Ufer die ganze Zeit der Ernte hindurch, da blieben die von oben herabfließenden Wasser stehen. Sie richteten sich auf wie ein Damm, sehr fern bei Adam der Stadt, die seitwärts von Zaretan liegt, und die zum Meer der Ebene, dem Salzmeer, hinabfließenden Wasser wurden völlig abgeschnitten. Und das Volk zog hindurch Jericho gegenüber. Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen festen Fußes auf dem Trockenen in der Mitte des Jordan. Und ganz Israel zog auf dem Trockenen hinüber, bis die ganze Nation vollends über den Jordan gegangen war. Ein ganz schön langer Text. Ich weiß, ich hoffe trotzdem, ihr konntet ein bisschen aufpassen. Und in diesem ganzen Text, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber sind eigentlich nur die Verse 7 und 8. Nur diese zwei Verse, in diesen zwei Versen spricht Gott. Sonst spricht Gott in diesem ganzen Kapitel gar nicht. Überhaupt nicht. Und Josef bekommt auch von Gott nur zwei Informationen. Die erste ist, dass Gott Josua groß machen wird. Und die zweite ist, dass die Priester mit der Lade, mit der Bundeslade im Jordan stehen bleiben sollen. Und hier kommt dieser Punkt, der für uns so wichtig ist. Josua hat gehandelt, bevor Gott überhaupt zu ihm gesprochen hat. In den ersten 6 Versen sehen wir, Josua hat schon Entscheidungen getroffen. Josua hat dem Volk gesagt: Okay, wir gehen jetzt los, packt eure Sachen und wir ziehen über den Jordan drüber. Und Gott hat noch gar nicht, in diesem Text zumindest, nicht zu ihm geredet. Aber Josua kannte Gott und Josua kannte auch sein Wort. Und ich will kurz paar Stellen hier aufzeigen. Das sind die ganzen Verse, wo Gott zum Volk geredet hat und gesagt hat, dass sie durch den Jordan durchziehen werden. Also es sind so viele Stellen davor gewesen, dass Gott gesagt hat, ihr werdet durch den Jordan durchziehen. Und deswegen war Josua felsenfest davon überzeugt, wenn Gott es schon so oft gesagt hat, dann gehe ich los. Dann werde ich diese Entscheidung treffen, dass wir einfach zu diesem Jordan gehen. Wie und wie das alles funktionieren wird, wusste er sehr wahrscheinlich noch nicht. Aber er wusste, dieser Weg wird da hindurch führen. Und deswegen Josua kannte Gott und er kannte sein Wort. Und deswegen wusste er es, das ist mein Auftrag, das ist meine Entscheidung, die ich treffen muss. Und so sehen wir, beziehungsweise die Vorsteher haben dem Volk Befehle gegeben, er hat dem Volk Befehle gegeben und danach hat Gott nochmal zu ihm geredet. Und oft ist es auch bei uns so. Gott hat doch so viele Dinge uns gesagt. Gott hat uns sein Wort gegeben und es sind oft einfache Dinge. Gott hat uns zu uns gesagt, dass wir Frieden halten sollen mit allen Menschen in unserem Umfeld. Aber warum fällt es uns so schwer, diese Entscheidung zu treffen? Warum fällt es uns so schwer, hinzugehen, diesen Frieden wirklich auszuleben, um Vergebung zu bitten und Frieden zu suchen? Und eigentlich, dieses Problem mit Social Media liegt ja klar auf der Hand. Du weißt, dass es dich zur Undankbarkeit verleitet. Du vergleichst dich und bist unzufrieden. Du weißt, dass es dich vielleicht zur sexuellen Sünde verleitet, dass du vielleicht da Leute hinterher schaust, die, mit denen du nicht verheiratet bist und du darin sündigst. Und vielleicht weißt du auch, dass dieses Social Media dir sehr, sehr viel Zeit wegfrisst. Und eigentlich sind das alles Sünden, von denen wir wissen sollten, dass es falsch ist. Aber dann frage ich mich, warum handeln wir doch oft nicht danach? Warum leben wir dann oft doch nicht danach? Weil ich denke, dass wir auch unsere Bibel vielleicht nicht kennen. Wir lesen doch so wenig und wir kennen Gott so wenig und wir denken so wenig darüber nach. Und deswegen auch dieser erste Punkt, wir müssen Gott kennen. Wir müssen ihn kennen, wir müssen wissen, wer er ist, wir müssen wissen, was er will von uns. Und dazu gibt es eine ganz leichte Lösung und das ist, sich hinzusetzen, die Bibel aufzuschlagen und darin zu lesen. Darin zu lesen, darüber nachzudenken und an dieser Lösung führt auch kein Weg vorbei. Und deswegen will ich dich auch wirklich dazu ermutigen, setz dich heute, setz dich morgen auf deinen Hosenboden, schlag die Bibel auf und lies sie vor der Arbeit, bevor du zur Schule gehst, bevor die Kinder wach sind, lies deine Bibel. Und du musst nicht 3 Stunden am Tag lesen. Fang damit an, 10 Minuten jeden Tag deine Bibel zu lesen. Aber mach es jeden Tag. Und ich bin mir sicher, du wirst Gott daran kennenlernen und du wirst auch wissen, was er von dir will. Aber der zweite Punkt ist oft schwerer, weil ich denke, wir oft wissen wir, was Gott von uns will. Aber der zweite Punkt ist, dass wir Gott vertrauen müssen. Wir müssen Gott darin vertrauen, was er zu uns sagt, und wir müssen darin vertrauen, diese Entscheidung zu treffen. Und im ersten Punkt, da können wir was tun, da können wir die Bibel lesen, aber im zweiten Punkt, da ist es eher das Schwierige, dass wir nichts tun können, weil Gott zu vertrauen bedeutet, ihm alles abzugeben. Dieses Ruder abzugeben, sich von dem Fahrersitz auf den Beifahrersitz zu setzen, und es ist nicht wie im Fahrschulauto, dass du noch Pedalen hast, dass du irgendwie noch eingreifen kannst, nein. Du sitzt auf dem Beifahrersitz und du weißt nicht, wo Gott hinfährt, weil er am Lenkrad sitzt. Doch schauen wir zurück an dieses Buch Josua. Was war denn der Punkt bei Josua oder in dieser ganzen Geschichte, wo dieses Volk Gott vertrauen musste? Und ich will mit uns 2 Personen anschauen, die Priester und Josua. Und ich will uns versuchen, kurz abzuholen. Was war das für eine Situation für die Priester? Stellen wir uns vor, du bist jetzt ein Priester und du bist ein sehr, sehr junger Priester. Das ist jetzt so dein erstes Jahr, wo du so richtig dienst und das ist jetzt deine erste offizielle Amtshandlung. Und du bist schon ein bisschen nervös. Wie wird es so sein, wenn ihr jetzt durch dieses Land hineinzieht? Und dann kommt so Josua zu euch und sagt, ihr tragt jetzt diese Bundeslade und ihr zieht vor dem Volk los. Und Josua ist weg und dein Kopf explodiert vor Fragen. Okay, wie wird es sein? Also der Jordan, der ist ja voll mit Wasser und vor allem, warum müssen wir die eigentlich tragen? Weil Gott hat ja gesagt, und dazu noch die Stelle, dass ja die Kehatiter die Bundeslade tragen müssen. Also warum will jetzt Josua, dass wir sie tragen? Und du bist noch nie irgendwo hingegangen, du hast noch nie irgendwas gemacht. Und damals hatte Mose immer so eine Wolkensäule und jetzt gehst du aber mit der Bundeslade voraus und du weißt nicht so genau, wohin. Aber das ist ja auch erst morgen. Dann gehst du schlafen und dann wachst du morgens auf und versuchst dich frisch zu machen und willst losgehen. Auf einmal kommt Josua wieder und sagt, wisst ihr was, ihr zieht mit der Bundeslade und dann bleibt ihr im Jordan stehen. Und dann geht er wieder weg und du denkst dir so, okay, also dann mit der Bundeslade vor dem Volk gehen wir los und bleiben im Jordan stehen. Und ich denke, dass es nicht so leicht war. Dass es nicht so leicht war für die Priester, mit einer Bundeslade und hinten ein Volk, das dir gerade zuschaut, einfach loszuziehen zu einem Jordan, wo über die Ufer geht. Nun, aber so gehst du hin, trägst diese Bundeslade und du gehst los. Du gehst los und ihr kommt an dieses Ufer vom Jordan und eigentlich ist das Ufer viel weiter vorne, aber weil so viel Wasser ist, ist es schon vor dir. Und so stehst du mit dieser Bundeslade und du machst diesen Schritt hinein und denkst, okay, was passiert jetzt, wenn ich in diesem Jordan stehe? Aber es passiert gar nichts. Deine Füße sind nass geworden und der Jordan fließt immer noch. und denkst dir so, was ist jetzt los? Also Josua hat doch gesagt, ich soll in diesen Jordan hineingehen, aber es passiert nichts. Nun, und so gehst du noch ein paar Schritte weiter, dass auch die Letzten im Jordan stehen, und so steht in diesem Jordan. Und das Wasser fließt und es passiert gar nichts. Wechseln wir mal die Perspektive zu Josua. Josua, du als Josua stehst früh auf, du gehst noch kurz zu den Priestern, gibst ihnen diese Anweisung, dass sie im Jordan stehen bleiben sollen. Und dann gehst du umher und schaust, ich meine, es ist ein großes Volk, du musst gucken, dass alle ihre Sachen packen. Und es dauert, bis mal alle ihre Zelte zusammengepackt haben. Und dann sagst du noch dem Volk, passt auf, also wenn diese Priester an euch vorbeiziehen, haltet Abstand zu denen. Am besten ungefähr 1 Kilometer. Und so steht ihr als Volk da, 1 Kilometer Radius, und du siehst vorne diese Priester. Du siehst sie mit der Bundeslade und sie laufen in diesen Jordan hinein. Und alle sind gespannt, was passiert jetzt. Der Fluss, der fließt immer noch, und die Priester laufen mit der Bundeslade. Und so ist eine absolute Stille in diesem Volk. Und du siehst von Weitem, okay, die Priester sind jetzt am Wasser, und jetzt sind die im Wasser und jetzt sind die stehen geblieben. Und alle schauen, und was passiert jetzt? Und die ersten 5 Minuten ist alles ruhig, 10 Minuten alles ruhig, aber irgendwie passiert nichts. Und dann hörst du in dieser Stille von ganz hinten, ja, ich gehe wieder mein Zelt aufschlagen, das wird heute nichts mehr. Und so langsam wird das Volk unruhig. Aber du weißt, Gott hat es gesagt. Und so stehst du und schaust mit einem eisernen Blick auf diese Bundeslade und plötzlich siehst du, sie machen einen weiteren Schritt nach vorne und stehen wieder 10 Minuten und dann noch einen Schritt und dann noch einen Schritt. Und so siehst du Stück für Stück, wie dieses Ufer zurückgeht, und irgendwann mal stehen diese Priester mit der Bundeslade im Jordan und das Wasser ist weg. Und vor euch liegt dieses verheißene Land und ein trockenes Flussbett. Denn Gott hat gesagt, dass er das Wasser stehen, also aufhalten wird, aber bis das Wasser abgeflossen ist, hat es gedauert. Und so sehen wir, er hat diese Entscheidung getroffen und trotzdem hat es Vertrauen benötigt. Und denken wir nochmal an das Beispiel von der Einleitung. An diesen Piloten mit dem Flugzeug, Piloten Seinberg. Er musste eine Entscheidung treffen, innerhalb von wenigen Sekunden. Und er hat diese Entscheidung getroffen, okay, wir landen auf diesem Fluss. Und warum hat er diese so getroffen? Und ich würde sagen, er hat diese Entscheidung getroffen aus einem Gefühl heraus. Aus einem Gefühl heraus, dass es wahrscheinlich die beste Option ist. Aber wir müssen wissen, bei diesem Piloten, dieses Gefühl, das er hatte, das hat relativ viel Erfahrung gehabt. Eigentlich war es so gesehen kein Gefühl, sondern mehr eine Erfahrung, weil er ist 40 Jahre lang als Pilot geflogen und er hatte über 20.000 Flugstunden. Somit kannte er das Fliegen und er kannte auch das Flugzeug. Er ist viel mit diesem Flugzeug geflogen. Und somit hat ihm diese Erfahrung, dieses Gefühl gegeben, das ist jetzt die richtige Entscheidung. Aber er hat doch dieser Entscheidung vertraut. Er wusste, okay, das ist wahrscheinlich das Beste. Und in den Ermittlungen nach dem Absturz, da haben die viele Simulationen gemacht. Da haben ausgerechnet, hey, hätte er es vielleicht doch zu einem Flughafen geschafft oder nicht. Und zum Schluss haben auch die Simulationen ergeben, er hätte es nicht geschafft. Und so sehen wir, er hat dieser Erfahrung vertraut. Und er wusste, das ist der Weg. Und genauso war es auch bei Josua. Wir haben gesehen, Josua war 40 Jahre lang an Moses Seite. Er hat Gott gekannt und er hat auch sein Wort gekannt. Und er hat, was hat er gemacht? Er hat diesem Wort vertraut. Man könnte sagen, er hat diesem Gefühl vertraut. Aber dieses Gefühl war was? Er wusste, wer Gott ist. Und deswegen wusste er auch, wenn Gott etwas sagt, dann wird es auch passieren. Und deswegen stand er an diesem Jordan und wusste, Gott wird dieses Wasser aufhalten. Gott wird uns dahin durchführen, auch wenn es vielleicht in diesem ersten Moment nicht so aussieht. Auch wenn es im ersten Moment so aussieht, dass das Wasser einfach weiterfließt und es nichts passiert. Und was ist aber mit dir und mit mir? Keiner von uns muss ein Flugzeug im Fluss landen und keiner von uns muss eine Bundeslade tragen oder mit einem Volk durch den Jordan ziehen. Doch bei uns fängt es schon im Kleinen an. Denn was ist mit der Wiedergeburt? Wenn wir wiedergeboren sind, dann bleiben wir alle hier. Es passiert irgendwie nichts und doch ist was passiert, oder? Wir wissen, Gott hat uns gerettet und doch sind wir hier geblieben, oder? Und wir wissen, er wird uns eines Tages holen und wir vertrauen ihm darin. Und genauso ist auch, wenn du zu einem Seelsorger gehst, wenn du hingehst und dein Leben öffnest, wenn du deine Sünden bekennst, dann fühlt es sich so an, als ob nichts passieren würde, sondern es eher noch schlimmer werden würde. Du siehst, wie viel Sünde du hast, du siehst, es ist so, ja, irgendwie alles schlimmer geworden ist und es fühlt sich so an, als ob dieses Wasser einfach weiterfließt, als ob gar nichts passiert. Oder du redest mit dieser Person, vor der du Angst hast. Du redest und du merkst, du stößt auf Ablehnung. Du merkst, es ist genau das eingetreten, wovor ich Angst hatte. Und wie fühlt es sich an? Es fühlt sich an, als ob dieses Wasser einfach weiterfließt. Oder du kämpfst gegen Sünde. Du kämpfst dagegen, von der Pornografie frei zu werden. Und was passiert? Es passiert irgendwie nichts. Es ist ein Kampf, den du so oft verlierst. Und am liebsten würdest du aufgeben. Am liebsten würdest du nichts mehr machen. Und es fühlt sich eben so an, als ob dieses Wasser immer noch weiterfließt. Und du betest für eine Person und bittest Gott darum, dass diese Person zum Glauben kommt. Und irgendwie jahrelang passiert gar nichts. Und es gibt noch unzählig weitere Beispiele. Und jeder von euch hat diese Beispiele in seinem Leben, wo er Dinge getan hat, wo er Gott vertraut hat, es aber im ersten Moment nichts passiert ist. Aber wie schon vorhin gesagt, genauso war es bei Josua. Er hat Dinge gemacht und Gott hat im Vorfeld schon gehandelt und doch hat er es am Anfang nicht gesehen. Und genauso ist es auch bei uns. Wenn du in die Seelsorge gehst, dann handelt Gott an dir. Er handelt und verändert dich. Auch wenn du mit dieser Person geredet hast und es irgendwie so scheint, als ob alles den Bach hinuntergeht, so handelt Gott trotzdem dadurch. Und auch wenn du gegen Sünde kämpfst, dann handelt Gott darin. Und Gott hat dafür schon längst am Kreuz bezahlt. Und deswegen will ich dich auch daran ermutigen. Es kommt nicht darauf an, was du siehst oder was sich jetzt im Moment verändert hat. Nein, es kommt darauf an, dass du Gott vertraust und Gott wird handeln. Gott wird es tun. Und es ist am Anfang vielleicht so, dass wir nichts sehen, aber er wird es tun. Und vielleicht braucht es dafür Monate, vielleicht Jahre. Aber wir brauchen Vertrauen. Und deswegen, ja, ist vielleicht unser Blick viel zu oft, viel zu kurz. Wir tun etwas und hoffen, okay, jetzt muss es sich geändert haben. Und wir sehen unser Problem und es funktioniert nichts. Wir sehen die Entscheidung und wir haben Angst davor, sie zu treffen und Gott daran nicht zu vertrauen. Aber Gott hat vor 2000 Jahren seinen Sohn hier auf diese Erde gesandt. Er hat vor 2000 Jahren sein Liebstes auf diese Erde gesandt und Jesus ist für uns gestorben. Er hat damals für uns bezahlt und er hat deine und meine Schuld am Kreuz weggemacht. Er hat sie bezahlt. Und wenn Gott damals schon für dich und für mich bezahlt hat, wenn er damals schon wusste, ich werde dich retten, heute, in 2000 Jahren, er hat schon so früh angefangen, etwas zu tun. Er hat schon so früh angefangen zu planen. Er hat schon so früh angefangen, etwas zu tun und wir haben es nicht gesehen, wir haben es nicht gewusst. Und Christus hat deine und meine Sünde getragen. Und jetzt frage ich dich, wenn er schon damals dein größtes Problem, deine Sünde, getragen hat und bezahlt hat, wenn er damals schon den Frieden mit Gott für dich bezahlt und gemacht hat, denkst du, dass du jetzt in den Entscheidungen, die du triffst, dass Gott dann nichts tun wird? Dass Gott dich irgendwie vergessen wird? Nein, auf jeden Fall nicht. Er, der unser Vater ist, er, der unser Freund ist, er, der unser Erlöser ist, er, der unser Hirte ist, er wird uns darin gut führen. Und deswegen will ich uns ermutigen, wenn wir Gott kennen, dann lass uns ihm vertrauen. Unabhängig davon, wie es aussieht, unabhängig davon, wie die Konsequenz aussieht. Und vielleicht sieht es genauso aus, wie du es dir ausgemalt hast und es ist das Schlimmste eingetreten, dann will ich dich trotzdem ermutigen, ihm zu vertrauen, weil er Gott ist, weil er dich gerettet hat und weil er dich zu seinem Kind gemacht hat. Nun, Und wir haben in diesen ersten zwei Punkten gesehen, wir müssen Gott kennen und wir müssen ihm vertrauen. Aber wir haben, ja, in dem dritten Punkt ist die erste Verheißung, dass Gott uns erhöhen wird. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe diesen Punkt so aufgeschrieben und dann ist es irgendwie so in mir aufgestoßen. Ich dachte mir so, ich kann das eigentlich so nicht nennen, weil so, wir können ja nicht sagen, Gott wird uns groß machen, Gott wird mich groß machen. Irgendwie hat es sich falsch angefühlt. Aber umso länger ich darüber nachgedacht habe, umso klarer ist mir geworden, doch, ich kann es so aufschreiben, weil Gott es in seinem Wort so schreibt. Und ich weiß nicht, ob es uns bewusst ist, aber Gott wird uns erhöhen, wenn wir mutig sind. Und es ist nicht irgendeine unbedeutende Person, nicht irgendjemand Großes. Nein, es ist Gott selbst, der lebendige und mächtige Schöpfer. Er wird dich erhöhen, wenn du mutig bist. Aber bevor wir ihn dafür loben und danken können, will ich es auch wirklich beweisen in der Bibel. Und deswegen lass uns wieder bei Josua beginnen. Und zwar Josua Kapitel 3, Vers 7. Was sagt da Gott zu ihm? An diesem Tag will ich beginnen, dich in den Augen von ganz Israel groß zu machen. Gott kommt zu Josua und gibt ihm diese Verheißung, ich werde dich groß machen. Und Josua hat darum gar nicht gebeten. Er hat mit Gott darüber nicht geredet. Es war auch kein Vorschlag von Josua, sondern Gott ist zu Josua gekommen, hat gesagt, ich werde dich heute groß machen. Und er hat es auch gemacht. In Kapitel 4, Vers 14 sehen wir, dass Gott diese Verheißung erfüllt hat. Aber Gott hat es nicht nur mit Josua gemacht. Josua war nicht der einzige Mensch, mit dem er es gemacht hat, sondern es waren noch viel mehr solcher Männer. Und ich habe eine kleine Liste dabei, zum Beispiel Abraham oder Mose oder Samuel, Jeremia und Sadrach, Abednego und Mesach. Und diese Männer hat Gott groß gemacht. Und diese Männer waren aber auch oft in Leitungspositionen und er hat sie groß gemacht vor diesen Menschen. Aber Gott hat nicht nur Menschen vor Menschen groß gemacht, sondern Gott hat, und da können wir auch noch zwei Personen sehen, Paulus und Hiob sogar vor der Geisterwelt groß gemacht. Und wir sehen, Gott macht ganz bestimmt und ganz bewusst bestimmte Menschen vor anderen Menschen oder sogar in der Geisterwelt groß. Er erhöht sie. Und an dieser Stelle will ich auch, über unsere Ältesten reden und auch sagen, auch unsere Ältesten gehören zu solchen Menschen, die Leiter sind, zu solchen Menschen, die Gott groß macht. Und diese Männer sind eben auch Männer, die Gott dienen und die diese Gemeinde anleiten. Und deswegen will ich auch an dieser Stelle ganz bewusst über Peter und Sammy und Dani reden und sagen, Gott wird sie groß machen, aber auch wir sollen ihnen Anerkennung geben. Und auch wir sollen ihnen Ehre für diesen Dienst geben. Und deswegen will ich uns auch als Gemeinde an dieser Stelle ermutigen, wie es in 1. Thessalonicher 5, 12 und 13 steht, sie zu lieben, sie zu achten, Gutes für sie zu tun, zu beten, nichts Schlechtes über sie zu sagen, sie zu respektieren und uns unter ihre Führung zu stellen. Aber lass uns auch Gott dafür danken, dass er uns solche Ältesten gegeben hat, die für uns beten, die für uns ringen, die für uns arbeiten, die vor Gott einstehen und diese Gemeinde aus ganzem Herzen anleiten. Und lasst uns wirklich Gott loben und preisen für solche Ältesten. Aber jetzt können wir ja sagen, gut, das sind ja alles so Leiter, wir sind ja nicht alle Leiter, das zählt dann nur für die bestimmte Gruppe an Personen. Aber lasst uns zurück zu Josua gehen. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich habe dafür lange gebraucht, aber ich habe es dann irgendwann mal, hat Gott es mir gezeigt, dass Josua demütig ist. Und warum? Gott sagt zu Josua, ich werde dich erhöhen heute. Und was sagt Josua zum Volk? Er sagt dann nicht, hört mal alle her, Gott hat zu mir gesagt, Gott wird mich heute groß machen. Also komm, wir gehen durch den Jordan durch und dann sehen wir mal, wie groß Gott mich machen wird. Nein. Josua geht zu diesem Volk hin und was sagt er? Seht diesen Tag, heute wird sich Gott vor euch verherrlichen. Er wird sich heute groß machen. Also Josua ging es nicht um sich, Josua ging es um Gott. Und wenn wir durch die Bibel hindurchlesen und wenn wir Stellen nachschlagen, dann sehen wir, die Verheißung für Demut ist immer Erhöhung. Und diese Verheißung, die gilt nicht nur für Josua und nicht nur für irgendwelche Leiter, sie gilt für uns alle. Für jeden von uns gilt diese Verheißung. Zum Beispiel Lukas 14, Vers 11. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das ist eine Verheißung. Aber das Wichtige ist nicht, du wirst erhöht werden und nicht jetzt sozusagen eine Methode, okay, wenn ich jetzt demütig bin, dann werde ich richtig groß sein. Also wenn du dir jetzt denkst, endlich sagt mal jemand, wie ich das jetzt machen kann, dass ich jetzt so richtig groß rauskommen kann, dann sage ich, nein, es ist dann nur Stolz und Gott wird solche Leute nicht erhöhen. Nein, es ist ganz bewusst, dass Gott demütige Leute erhöht. Gott erhöht diejenigen, die sich unter seine Führung stellen. Gott erhöht diejenigen, die eben mutig sind. Was heißt es? Die ihm vertrauen und die ihn höher achten als sich selbst. Und es ist ja keine Verheißung, die wir uns erarbeiten können. Es ist eine Verheißung der Gnade. Eine Gnade, die wir nicht verdient haben und der wir nichts hinzufügen können. Aber trotzdem können wir Gott dafür loben und danken. Und auch zum Beispiel Psalm 8, Vers 5. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschensohn, dass du auf ihn achtest? Oder auch Römer 8, Vers 17, dass Gott uns mit ihm verherrlichen wird. Er hat uns gerettet, er hat ja unsere Sünden vergeben und eines Tages kommt er wieder und er wird uns mit ihm verherrlichen. Er wird uns erhöhen. Und deswegen kann ich auch diesen Punkt so nennen, wenn du mutig bist, wird Gott dich erhöhen, weil es eben in der Bibel steht. Aber nicht, weil wir es uns verdient haben, nicht, weil wir etwas Besonderes sind, sondern weil Gott gnädig ist. Aber, wie auch es bei Josua war, zum Schluss geht es nicht um unsere Erhöhung, zum Schluss geht es nicht um uns, sondern zum Schluss geht es darum, dass Gott verherrlicht wird. Und deswegen auch die vierte Verheißung, wenn du mutig bist, wird Gott verherrlicht, wird Gott groß gemacht. Und ich will es wieder anhand von Josua aufzeigen. Wir haben gesehen, Josua war mutig. Wir haben gesehen, Josua hat diese Entscheidung getroffen und er hat diese Entscheidung vertraut, weil er Gott kannte. Und wir haben gesehen, Gott hat ihn groß gemacht. Und ich will uns aufzeigen, was passiert ist oder was für Auswirkungen passiert ist, nur weil Josua diese Entscheidung getroffen hat. Und wie im letzten Punkt schon gesehen, Josua wurde groß gemacht. Aber nicht nur das, sondern Israel wurde auch ermutigt. Und nicht nur Israel wurde ermutigt, sondern die Kanaaniter wurden entmutigt und zum Schluss wurde Gott verherrlicht. Und wir sehen, diese eine Entscheidung von Josua, diese eine Entscheidung durch diesen Jordan hindurchzuziehen, hat so viel bewirkt, und diese Tat hat Gott gebraucht. Aber es war eine Tat, wo Josua Gott gehorcht hat. Und er hat nicht irgendwie einen neuen Weg finden müssen oder irgendetwas Hochkompliziertes machen müssen. Nein, er musste Gott lediglich vertrauen. Und morgen fängt die neue Woche an. Morgen kommen genau die gleichen Herausforderungen wie letzte Woche und es geht genauso weiter. Du gehst auf die Arbeit, du gehst zur Schule, du bleibst zu Hause mit den Kindern. Es ist das Glitzegleiche wie letzte Woche. Und jeder steht in seinem eigenen Leben und jeder hat unterschiedliche Situationen. Jeder hat Herausforderungen, die der andere vielleicht nicht verstehen kann oder nicht nachvollziehen kann. Und dann meinen wir oft, ja gut, wenn ich in meinem Leben so lebe und diese kleinen Entscheidungen treffe, die fast niemand sieht, dann ist es ja irgendwie nicht so wichtig. Aber an dieser Stelle, ja, will ich uns ganz bewusst diese Verheißung sagen, deine Entscheidungen, die du triffst, und mögen die noch so unbedeutend in deinen Augen sein, noch so klein, mag es auch niemand sehen. Deine Entscheidungen, wenn du sie mutig triffst, wenn du daran Gott vertraust, dann wird Gott daran verherrlicht werden. Er wird darin groß gemacht werden. Und auch wenn du es von außen so aussieht, dass es nichts passiert, so darfst du doch wissen, Gott wird darin verherrlicht. Und wir brauchen Mut, um die Sünden einander zu bekennen. Wir brauchen den Mut, um es unserem Partner zu sagen, um es einem guten Freund zu sagen, um es einem Seelsorger zu sagen. Wir brauchen dazu den Mut. Aber doch dürfen wir wissen, Gott wird darin verherrlicht. Gott wird daran verherrlicht, auch daran, wenn wir gegen die Sünde kämpfen. Auch mag es ein Kampf sein, den wir irgendwie so oft verlieren, so dürfen wir doch wissen, wenn wir darin um Vergebung bitten und weiterkämpfen, wird Gott darin verherrlicht. Und wir brauchen auch den Mut, um hinzugehen und über Gott zu reden. Und doch dürfen wir wissen, Gott wird darin verherrlicht. Und deswegen will ich am Ende von dieser Predigt dich dazu ermutigen, nächste Woche, vielleicht auch heute schon, hinzugehen und diese Entscheidungen, die schon lange ausstehen, die Entscheidungen, die du lange vor dich herschiebst, zu treffen, mutig zu sein und Gott zu vertrauen. Und ich will uns aber auch zusprechen, Gott wird daran verherrlicht. Und zum Schluss will ich nochmal einen Vers vorlesen, den Dennis auch schon vorgelesen hat. Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand, der ich zu dir spreche, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Amen. Wir machen noch eine Gebetsgemeinschaft. Jeder, der beten will, darf gerne beten und dürft dazu aufstehen. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns kennst und ich danke dir dafür, dass du weißt, wie oft es uns schwerfällt, Entscheidungen zu treffen. Aber ich danke dir dafür, dass du ja, so gnädig bist, dass du uns sogar Verheißungen gibst. Dafür, wenn wir dir vertrauen, Verheißungen gibst, wenn wir dir gehorsam sind. Und ich danke dir dafür, dass wir dich daran ehren dürfen, verherrlichen dürfen in den alltäglichen Entscheidungen. Und dass du daran verherrlicht wirst. Amen.